Storytelling ist mehr als Geschichten erzählen. Wie du dich wirklich über gute Storys so im Markt positionierst, dass du einfach im Kopf und im Herzen deiner potenziellen Kundschaft bleibst.
Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Wegebedarf-Podcast Unternehmer sein, neu denken. Leichter, menschlicher, nachhaltiger.
Ulrich hat bewiesen, dass es geht. Seinen Handel hat er trotz hartem Wettbewerb verdreifacht und gleichzeitig für sich die Eintagewoche eingeführt. Seit dem erfolgreichen Verkauf seines Unternehmens ist er Wegbegleiter für Unternehmermenschen wie dich, die auch ihre Lebensziele leichter, menschlicher und nachhaltiger erreichen wollen. 100% pragmatisch.
Gerne begleite ich auch dich auf deinem Weg. Deinem Weg in die Übernahme, deinem Weg in die Eintagewoche, deinem Weg zur Übergabe oder ganz einfach auf deinem Weg in dein nächstes Wunschlevel. Ich sag's mal so, lieber barfuß am Strand als Anzug im Hamsterrad. Fühl dich eingeladen.
Es gibt Wegebedarf. Unternehmer sein, neu denken. Leichter, menschlicher, nachhaltiger.
Super gut, dass du wieder da bist. Herzlich willkommen in der nächsten Wegebedarf-Podcast-Folge. Und einen Wegebedarf haben wir ja alle immer, nämlich uns so zu positionieren, dass wir, wenn wir Leute begegnen, wenn wir auf Meetings sind, wenn wir was veröffentlichen, dass wir einfach Stories erzählen, die in den Köpfen und in den Herzen bleiben. Und dass sich Leute sofort erinnern, ach, das war ja der oder die. Und genau dazu haben wir natürlich heute wieder einen speziellen Gast. Die Carla Gerlach, die ist, das heißt ja heutzutage Copywriterin und Storytellerin. Und sie vermittelt Menschen, wie genau das funktioniert, wie man einfach Storys erzählt, die mehr sind als Geschichten erzählen, um im Kopf und im Herzen zu bleiben. Und die als Copywriterin einfach geübt ist, die Sachen auf den Punkt zu bringen. Also erstmal herzlich willkommen, Carla, bei uns heute hier im Wegebedarf-Podcast.
Ja, ich freue mich mega hier zu sein, Uli, und vor allem über meine absolute Leidenschaft zu sprechen.
Ja, das hoffe ich doch, dass das die Leidenschaft ist. Weil da ist man ja mit seinen Stärken immer am besten aufgehoben, wenn man das, was man als Leidenschaft bezeichnet, wenn man das irgendwie in der Lage ist, auf die Straße zu kriegen. Deswegen seid mal gespannt, was die Carla heute so für Storys raushaut beim Storytelling. Carla, wieso ist Storytelling deutlich mehr als nur Geschichten erzählen?
Ja, das ist eine mega Frage und gar nicht. Ich werde mir Mühe geben, das schön kompakt zu beantworten, weil Stories können extrem viel. Wir können über Geschichten komplexe Sachen erklären, sodass wir es uns merken können. Ich denke da immer an die Schule und ich habe zum Beispiel Geschichte, habe ich gehasst, weil ich mir Jahreszahlen und so, ich konnte mir das einfach nicht merken. Das war innerhalb von 5 Minuten war das wieder weg. Also um Brücken zu bauen, quasi, um sich komplexe Sachen merken zu können, um komplexe Vorgänge beschreiben zu können. Und was du gerade auch schon so schön gesagt hast, bleibt im Kopf und es bleibt im Herzen, weil Geschichten sprechen ein ganz anderes Gehirnareal an, als das Fakten tun. Wenn wir Geschichten lesen, wenn wir sie hören, wenn wir sie sehen, im Film zum Beispiel, dann wird sofort unser limbisches System aktiviert. Limbisches System ist der Sitz unserer Emotionen im Gehirn. Und dadurch werden Hormone ausgeschüttet. Und das ist der Grund, warum wir zum Beispiel bei Filmen weinen. Obwohl wir wissen, okay, das
Kann ich
ist,
dabei,
ja,
ja.
also Bambi existiert nicht. Die Mutter wurde nicht erschossen. Das ist einfach nur auf der Leinwand. Oder bei Titanic oder so. Wir
Genau,
wissen,
da habe ich gerade dran
das Schiff
gedacht,
nicht
habe ich
unter.
gerade im Kopf, zusammen, wenn man sich
Ja.
jetzt die Szene vorstellt, wo die beiden da vorne auf dem Bug stehen und wir würden die jetzt als Story erzählen oder würden wir sagen, halt zwei menschliche Wesen, irgendwie einmal 70 Kilo, einmal 80 Kilo, irgendwie 27 Meter über der Wasseroberfläche. Ja.
Genau,
Also
weil es
linke und
immer um
rechte
Emotionen
Hirnhälfte.
geht. Richtig. Und sobald wir das schaffen, mit unseren Geschichten eben das limbische System zu triggern und Emotionen zu erzeugen, werden Hormone ausgeschüttet und dann reagieren wir. Dann finden wir was total lustig, wir lachen oder wir fangen an zu weinen. Wir fühlen uns so sehr rein, dass wir ganz oft ja auch das Gefühl haben, so, okay, ich bin drin in diesem Buch oder ich bin
Ja,
drin in
mittendrin.
diesem Film.
Ja.
Ja, und das ist auch, wenn wir uns das auf Business und Marketing beziehen, der Game Changer für viele, weil sie dann nicht mehr versuchen, ihr Produkt und ihre Features zu verkaufen, sondern das Ganze in einen anders verpacken, in eine Geschichte verpacken und sich dann von alleine quasi fast automatisch vom Markt abheben.
Also müssten wir sowas wie so ein, früher war es Kino und heute ist es eher Netflix und Co. Wir müssten eigentlich unsere Storys so verpacken, dass die Leute sich da reingezogen fühlen, oder?
Absolut. Also Netflix ist ein guter Begriff und ein guter Stichpunkt, weil was Netflix natürlich auch macht, und ich persönlich bin eher die Leserin, ich gucke gar nicht so viel Fernsehen, aber was Netflix natürlich auch perfektioniert hat, ist gerade so bei den Serien, was machen die Leute? Man sagt ja heute so schön Binge-Watching. Das heißt, du guckst eine Folge und dann guckst du noch eine und noch eine und noch eine. Das ist so der Schokoladeneffekt. So, wir können nicht nur eine Rippe essen, wir
Nein,
müssen
nein,
dann
nein.
das ganze Ding essen, weil halt immer Cliffhanger am Ende sind. Also die Geschichte ist mitreißend, sie triggert Emotionen und Hormone. Und was Netflix eben auch macht, sind diese typischen Cliffhanger. Wir hören immer an der Stelle auf, wo wir unbedingt wissen wollen, wie es weitergeht. Man nennt es in der Fachsprache auch Open Loop. Das heißt, du hast einen halb geschlossenen Kreis und unser Gehirn kann es nicht ausstehen, wenn der Kreis nicht geschlossen ist. Wir wollen immer das ganze Bild haben. Ist auch rein evolutionstechnisch total logisch, weil wir uns dadurch geschützt haben. Ja, wenn irgendwas raschelt im Gestrüpp, dann will ich wissen, was ist das? Weil blöderweise könnte es ja auch der Säbelzahntiger sein, der mich dann überfällt. Also wir wollen immer, das Gehirn mag keine offenen Fragen, keine Open Loop. Es muss immer geschlossen sein.
Muss immer geschlossen sein. Und das wäre eine gute Überleitung, wenn wir mal auf uns normale Mittelständler, One-Man-Shows, Kleinunternehmer, Mittelgroßunternehmen, so 1 und 100 Leute gucken. Wir haben jetzt keinen Stab, der Drehbücher schreibt, der Hauptdarsteller, der Regie führt. Wir sind ja so im Tagesgeschäft gefangen, dass wir ja ganz oft aus der Fachlichkeit kommen und dann natürlich versuchen, den Leuten unsere, ich sage es jetzt mal ganz böswillig, Produkte zu erklären und vielleicht mal mit eigenem Beispiel. Viele von meinen Hörern wissen ja, ich hatte ja früher einen Autoersatzteil-Großhandel. Und dann haben die Leute immer versucht, unsere Produkte zu erklären. Kleine Story, ich war da mal mit dem einen oder anderen Außendienstler unterwegs. Und dann sind wir zu einem Spediteur rein und der ganz erfahrene Außendienstler, der mich damals als jungen Pimpfknirps, wie auch immer, der mir sagt, also so geht jetzt Werke auf. Dann rennt er echt zu einer Spedition rein und sagt, so, hallo Frau Gerlach, ich komme von der Firma HZ Autoteile und wissen Sie, wir bauen Gelenkwellen sogar selber, die haben eine umgekehrte Verschiebung, die haben selbstschmierende Gelenke und die sind sogar, und die Verschiebungen sind sogar Teflon beschichtet. Dann habe ich dann daneben gestanden und also bei mir gab es dann irgendwie Funkenflug im Kopf und bei dem Spediteur habe ich dann auch so gesehen, also da rein, da raus, also keine Synapse irgendwie verdrahtet und dann sagte der Spediteur, ja, dann komme ich dann bei Gelegenheit auf Sie zurück und jo.
Ja, und nichts verkaufen.
Da saß ich mit dem Kerl im Auto und sagte, was hast du dem jetzt verkauft? Ja, war doch toll, oder? Also der weiß jetzt, dass unsere Gelenkwellen länger halten. Okay, wäre ich jetzt nicht so auf die Idee. Wieso sollten die denn länger halten? Gelenkwellen hatten sowieso 1,5 Millionen Kilometer. Das Problem ist ja, wenn sie nicht länger halten, weil wieder irgendein Dackel versucht hat, weil der LKW dreckig war und hat die Fettschmiere vergessen dran zu machen. Und deswegen reißen die einfach nach viel zu früh ab. Und dann haben wir ja das Geschäft. Ach so, hier kommt immer mal den nächsten. Hallo Frau Gerlach, willkommen von der Firma HZ Autoteile. Also ganz einfach mal so zwischendurch gefragt. Wenn da einer ihrer 30 LKWs irgendwie auf der Strecke zurück nach Hause einfach mittendrin einfach Gelenkwelle reißt ab, irgendwie 480 PS bleiben vorne, kommen hinten nicht mehr an, LKW reißt dran, alle möglichen Leute haben Stress mit Umladen hin und her und tralala. Und eigentlich nur, weil irgendein Dackel in der Werkstatt mal wieder vergessen hat, das Auto zu dampfstrahlen, denn die Fettschmier dran zu halten und irgendwie. Wie wäre es denn, wenn einfach dann 2 Stunden später ein Auto mit der passenden Welle wieder auf der Straße steht, der LKW-Fahrer einfach 20 Schrauben wechselt und nach 2 Stunden wieder fährt? Wollen Sie mal ein Kerzen? Oh, auf jeden Fall. Haben Sie noch einen Aufkleber für die LKWs? Sag ich, hab ich.
Ja.
Jetzt haben wir ja im Kopf, worum es eigentlich geht, oder? Ist es so ungefähr die Richtung?
Wegebedarf.
Naja, schon, ja, definitiv, weil du, ich hab keine Ahnung, was eine Gelenkwelle ist. Ja, also ich,
nein, weiß man nicht. Das sind die Dinger, die vorne am LKW ist ja meistens der Motor vorne und die Kraft hinten und irgendwie ja. Mit der Kraft von vorne nach hinten. Und das sind so komische Metallgeräte mit variablen Gelenken, die in der Lage sind, 500 PS oder 700 PS vom Motor vorne, quasi Getriebeausgang, bis hinten auf die Hinterachse zu kriegen, dass der LKW dann auch die PS auf die Straße
kriegt.
Und
gut,
diese Kraftübertragung, und da sind halt relativ wilde Kräfte und da braucht man gelegentlich Fett, damit die Gelenke.
Ja, damit das so schön
das
bleibt.
Ist das Geheimnis.
Bei deiner zweiten Variante hatte ich ein Bild im Kopf, auch wenn ich da immer noch nicht wusste, was eine Gelenkwelle ist.
Ja, du bist ganz spirituell,
aber ich hatte ein Bild im Kopf. Ich dachte, okay, da steht so ein fetter LKW mit einem mega Anhänger hinten dran, voll beladen auf dem Standstreifen der Autobahn. Der Fahrer hat Stress, alle anderen haben Stress, weil wie kriege ich das jetzt umgeladen? Da entstehen Bilder. Wenn du mir was davon erzählst, dass die Gelenkwelle länger hält, wenn ich jetzt nicht genau weiß, was eine Gelenkwelle ist, selbst wenn ich es wüsste, es entsteht halt einfach kein Bild. Und das sind die Sachen, oder das ist das, was meistens auch einer der Hauptdinge ist, egal was man verkauft, ja, ob man Gelenkwellen verkauft oder ob du ein Mentoring oder ein Coaching verkaufst oder ob du Hundetrainer bist, das ist im Grunde total wurscht. Du willst immer, dass bei deinem Gegenüber ein Bild im Kopf entsteht. Und Bilder entstehen, weil nur durch die Bilder werden Emotionen getriggert. Ja, der Begriff, die Gelenkwelle hält länger, triggert bei mir gar nichts, ja, weil ich halt einfach insgesamt nichts mit anfangen kann. Aber wenn du sagst, okay, der Fahrer steht im strömenden Regen vielleicht noch auf dem Standstreifen, weil dieses Ding kaputt gegangen ist, der hat Zeitdruck, die warten drauf, wo kriegt er jetzt die Leute her, um das umzuladen?
Und ja, so der Lieferant hat schon dreimal angerufen und mit Konventionalstrafe gedroht und da kommen jetzt noch 10.000 Euro extra drauf. Und alle sind in Wallung und wir haben keinen Ersatz-LKW und wo soll denn der herkommen? Und also das Drama lässt sich ja noch ausbauen.
Genau.
Ich habe
einen Kunden, dann habe ich ein Bild und dann fühle ich mit. So, und das ist genau das, was wir immer haben wollen. Deshalb niemals nur die Features und die Benefits, also die Fakten. Das wird anders verarbeitet, nämlich im präfrontalen Kortex, nicht im limbischen System und ist, wie du schon gesagt hast, sofort wieder vergessen.
Ja, ist gleich weg. Ich habe einen Kunden, der macht. Wie sagen wir, C-Teile, also Sachen, die bei Metallherstellern oder Autoherstellern oder Kranherstellern nicht auf dem Schirm sind, die werden nicht disponiert. Und das ist auch eine schwierig zu verkaufende Story, es sei denn, man erzählt, dass man jetzt mitten in der Produktion eines Krans ist und irgendwie will man die Außenspiegel da dran machen und dann geht der Lagerleiter zum Regal und da ist aber nichts mehr drin. Es steht da für mehrere Millionen irgendwie so ein Kran rum und so ein 20-Euro-Teil fehlt, weil wir das nicht disponiert haben. Und dann den ganzen Stress auch wieder aufzubauen. Und die Story muss auch der so erzählen. Und seitdem der das so macht, kriegt er auch mehr Aufträge, weil der jetzt plötzlich ein Verteilungssystem hat, was jenseits vom Einkauf läuft, wo die den nur ausgequetscht haben. Weil C-Teile, die disponiert keiner, die großen werden ordentlich gerechnet, aber Kleinzeug läuft einfach so durch. Ich glaube, nur deswegen das Beispiel, bei einer Eisdiele ist einfach, da kann sie glückliche Familie zeigen. Wie kommt man denn an so eine Story? Wie erfindet man die denn, dass die dann am Ende erzählbar wird? Weil das wäre ja ein großes Geheimnis, was sicher den ein oder anderen oder die oder ein oder andere Hörerin interessiert, zu sagen, ja, was die da erzählen, ist ja alles ganz gut, aber ja, wie mache ich das denn in meinem Geschäft? Gibt es da so eine Systematik, wie man da drankommt?
Ja, das ist lustig, dass du das ansprichst, weil das ist eine der häufigsten und wenn nicht die häufigste Frage, die ich bekomme. So, Leute sagen mir zum Teil, ja, aber ich habe keine Geschichten. So, ich weiß nicht, was ich erzählen soll. Und ich habe, als ich damit angefangen habe, habe ich gedacht, so, ich verstehe die Frage nicht, wie du hast keine
Geschichten.
Weil ich glaube, der große Fehler, den viele machen, die denken, das muss sowas mega Großes sein. Ja, wenn wir nochmal an Titanic denken, so der ganze Kran muss direkt irgendwie gegen den Eisberg fahren und untergehen, damit es möglichst dramatisch ist. Aber das ist meistens gar nicht der Fall, sondern fast jede Alltagsgeschichte eignet sich. Und wir brauchen gar nicht diese mega großen Geschichten. Es reicht, wenn wir typische Alltagssituationen nehmen und die ein bisschen ausbauen. Für alles Mögliche. Ich gebe mal ein ganz einfaches Beispiel. Ich hatte vor kurzem jemanden, die hat gesagt, die ist Hundetrainerin. Und die hat gesagt, so, ja, ich zeige dann, wie der Hund Gehorsam ist und so weiter. Also sehr viele so Worthülsen, weil sich keiner so richtig was drunter vorstellen kann. Und wir haben dann die Geschichte erzählt von einem von ihren Hunden oder von der Kundin, das weiß ich gerade gar nicht mehr. Der war super, der hat total gut gehört, aber der ist völlig ausgerastet, sobald er Eichhörnchen gesehen hat. Da ging irgendwie eine Schranke runter und der Hund war weg. So, wir haben einfach diese Geschichte erzählt, was sie getan hat, um den Hund von seiner Eichhörnchensucht wieder runterzuholen. Ja, also irgendwie auch immer so mit so einem, mit einem zwinkernden, Auge. Oder ein anderes Beispiel, wenn wir alle gehen einkaufen. Wir alle sind irgendwie beim Bäcker, ich jetzt nicht, weil ich Vegetarierin bin, aber sonst vielleicht auch noch beim Metzger, oder im Supermarkt. Man muss nur zuhören. Was sagen die Leute? Für dich zum Beispiel, bei deinem Thema, ich war vor 3 Wochen oder so im Supermarkt, stand an der Kasse an und vor mir hat jemand gesagt, ja, zu dem Kassierer, wir sehen uns dann jetzt erstmal 5 Wochen nicht. Und der hat gesagt, wie 5 Wochen? Wie kannst du das denn machen? Ja, ich bin jetzt 5 Wochen in Thailand. Und wie lange hast du denn dafür vorgearbeitet? Also das war einfach so ein Gespräch von, ich möchte auch so gern 5 Wochen nach Thailand, aber wie viele Überstunden müsste ich denn dafür schieben? So, und das war einfach so ein Gespräch zwischen zwei normalen Menschen, perfekt geeignet für eine Geschichte, die zu erzählen und dann in deinem Fall zu sagen, wo willst du denn hin 5 Wochen? So, wie kannst du das denn schaffen, dir diese auch örtliche Freiheit zu kreieren? Also Geschichten sind im Alltag überall. Wir müssen nur zuhören. Und ich habe immer solche kleinen Heftchen dabei, in der Handtasche oder in der Jackentasche oder so. Und immer, wenn ich irgendwas höre oder sehe, wo ich denke, okay, das wäre eine coole Story, schreibe ich das auf. Und es hat einen Nachteil, weil irgendwann kannst du nirgendwo mehr hingehen, ohne Geschichten zu sehen. Also mein Mann ist aber schon voll genervt, weil ich ständig irgendwie schreibe. Nur Stichpunkte, ja, nur, okay, Gespräche an der Kasse oder was auch immer dir einfällt.
Ja, da müsste ich dann sagen, wie Überstunden vorarbeiten, haben wir da als Chefs gar nicht. Nee, wir haben es so organisiert, dass das dauerhaft geht. Also klar, kein Problem. Nee, vorarbeiten, nacharbeiten muss ich nicht, ist erledigt. Dann wäre die Story gut. Aber cool, also die Message wäre, guck einfach auf die Geschichten im Tagesalltag, auch wenn die mega simpel sind, aber was machen die für einen Unterschied? Also wenn jetzt der oder die Hoteliersfrau sagt, die haben jetzt irgendwie eine Familie gehabt und die hatten ganz viel Spaß mit irgendwelchen Tieren auf dem Hof oder die haben irgendwie, ist gerade bei mir in der im Ferienhaus sind gerade 4 Schwestern, die jüngste 58, die älteste 68, 2 kommen aus Kanada und 2 hier aus der Ecke, die treffen sich regelmäßig in Deutschland und haben ein großes Haus gesucht und haben jetzt eine Woche Spaß, weil sie irgendwie miteinander einen Raum haben, den sie im Hotel nicht hätten. Und ja.
Und dann
So eine
ist
Geschichte müsste ich
es.
dann auch erzählen. Das ist in die großen Familien, die generationsübergreifend oder Schwestern oder Menschen, dass die einfach Platz hätten für in Ruhe mal eine Woche gemeinsam zu verbringen.
Absolut. Und wenn du jetzt zum Beispiel diese 4 Schwestern nimmst, was ja eh schon mal cool ist, was recht ungewöhnlich ist, dann ist wichtig, dass du nicht allgemein erzählst von denen, sondern es gibt im Storytelling eine ganz wichtige Regel, also es gibt viele, aber eine ganz wichtige, die heißt Show, don't tell. Also zeig mir etwas, ohne es mir zu sagen. Und wenn du, das schaffen wir, indem wir sehr spezifisch in eine Situation reingehen. Also wenn du von diesen 4 Schwestern sprichst, erzähl mir Kleinigkeiten über die eine. So, ne, vielleicht hast du der einen Milch in Kaffee geschüttet, obwohl die aber den Kaffee nur schwarz möchte oder so. Also sobald wir Bilder haben, sobald wir spezifische Kleinigkeiten haben, stellen wir uns die Person in dem Fall oder die 4 Personen unterschiedlich vor. Und es macht einen Unterschied, ob ich etwas beschreibe oder ob ich dich mit reinnehme. Ein ganz einfaches, klassisches Beispiel ist, ich kann sagen, ich habe Angst. Ja, ich kann einfach sagen, ich hatte Angst, so, dann hast du es beschrieben. Wenn ich aber sage, in dem Moment, wo das Licht ausging, überzog sich mein ganzer Körper mit kaltem Schweiß und Gänsehaut. So, dann habe ich dir auch gesagt, dass ich Angst habe, aber ich habe das Wort Angst nicht benutzt.
Ja, das ist ein guter Unterschied. Weil ich glaube, da wird auch klarer, was das denn, wo die Qualität liegt, dass man Show, don't tell, finde ich einen guten Grundsatz, dass man die Leute mit reinzieht in die Story. Bei guten Filmen ist es ja so. Man sieht die in irgendwie, die erste Einstellung ist, keine Ahnung, ich nehme jetzt mal hier sowas wie Rosamunde Pilcher, du siehst den Range Rover vorbeifahren. Plötzlich steht alle auf dem Golfplatz und hinten dran ist dann irgendwie Südwestengland, so Atmosphäre, und dann redet einer, aber dann weißt du schon ein bisschen mit dem Plot, oder?
Ja, genau. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe noch nie Rosamunde Pilcher gelesen oder gesehen. Aber ja, es ist einfach, wir schaffen eine bestimmte Atmosphäre.
Ich
So,
habe auch
egal.
noch nie gesehen, andersrum, ich immer nur mal wieder gesehen, wenn ich bei der Schwiegermutter zu Besuch bin. Da
Aha,
guckt
okay.
irgendwie 24/7 der Fernseher. Der guckt die zwar nie, aber da ist irgendwie dann, irgendeiner spricht im Haus und das beruhigt anscheinend. Und da läuft immer mal wieder Rosamunde Pilcher. Und ich bin, also manchmal stehe ich dann so eine Minute vorm Fernseher und denke, wie viele Klischees kann man in Millisekunden aufwärmen? Es ist unfassbar.
Wegebedarf. Auf ein Wort.
Ja, aber das ist gar nicht schlimm. Gerade diese klischeebehafteten Sachen führen halt auch dazu, dass wir Dinge, die wir schon kennen, nochmal irgendwie verstärkt werden. So, das sehen wir ja auch bei, ich sag jetzt mal, die erfolgreichen Sachen, ja, Bücher oder auch Filme, wenn wir vom Mainstream sprechen, also das, was einfach auch kommerziell am besten funktioniert, sind meistens die, wo bestimmte Klischees erfüllt werden. Klar kannst du auch in das alternative Kino gehen. Da gab es bei uns, als ich studiert habe in München, eins, fand ich super, aber das war immer relativ leer, weil dann müssten wir ja mehr denken, ja, oder wir müssen, es wird irgendwie komplizierter. Deshalb ist auch immer einer meiner Tipps, gerade wenn du es im Business-Kontext machst, mach die Geschichte nicht so kompliziert. Ja, es geht immer darum, wie fühlen sich die Leute dabei, welche Emotionen, welche Hormone werden getriggert. Nicht, dass die Geschichte wahnsinnig kreativ ist. Deshalb ist für viele auch so dieses, ja, aber ich kann ja gar nicht gut schreiben oder ich kann gar nicht gut Geschichten erzählen. Das ist nicht relevant. Du willst damit nicht den nächsten Literatur-Nobelpreis gewinnen, sondern du willst einfach nur, dass die Menschen sich in deine Geschichte hineinversetzen. Und dafür musst du sprachlich jetzt nicht, also du solltest schon einen geraden Satz rauskriegen, aber du musst jetzt sprachlich nicht super begabt sein dafür.
So eine der besten Stories, die habe ich mal als Werbefilm für jemand gesehen, der macht Unternehmensnachfolge oder Verkauf. Und der hatte ein mega Mini-Video. Szene 1 ist, er sitzt man sieht aus wie ein Unternehmer, ist aber leisure gedresst, sitzt irgendwie mit dem Laptop auf dem Sofa. Seine Frau ist genervt daneben und fragt, musst du schon wieder arbeiten? Er guckt genervt. Nächste Szene ist, er sitzt immer noch auf dem Sofa, der Sohn kommt rein, vielleicht 10 oder 11. Papa, geh mal Fußball spielen. Nee, habe ich keine Zeit. Das wechselt so zwei, dreimal hin und her. Man sieht immer, er ist völlig im Stress und der Rest der Familie ist genervt. Und das geht so zwei, dreimal hin und her. Und abends bringt sie ihn ins Bett und dann guckt er so durch die Tür ins Schlafzimmer. Und der Sohn ist ein bisschen traurig darüber, dass der Papa nie Zeit hat für ihn zum Fußballspielen. Und dann sagt der Junge so einen Satz: Du Mama, hat der Papa mich eigentlich noch lieb? Boah,
Ja.
so krass. Und da haben die, ich weiß nicht, anderthalb Minuten für gebraucht, vielleicht.
Ja.
Also jemand so in so eine Story reinzuziehen, das ist, also das fand ich jetzt, das fand ich jetzt hohes Kino, wie wir so das Thema ein Tage Woche auf den Punkt bringen. Ich habe die da mal angeschrieben nach dem Motto, kannst du eure Story leihen? Ich habe nie eine Antwort gekriegt.
Ja.
Aber
Ja.
die war einfach mega gedreht und mega in Szene gesetzt und einfach wirklich reingezogen, weil das kann sich jeder vorstellen, der mal Unternehmer war, wie das ist, irgendwie noch Arbeit am Wochenende übrig zu haben und so zerrissen zu sein zwischen Ehepartner und Kinder und Aufgaben und zwischendurch völlig im Stress zu sein und da nicht rauszukommen.
Ja, und du siehst auch hier bei so einer, also jeder hat, der jetzt das gehört hat, hat sich das ja auch vorgestellt. So, ne? Du hast es erzählt, wir haben ein Bild im Kopf und rein von den Emotionen, wir befinden uns da psychologisch betrachtet im grünen Bereich. Das heißt, das sind die Emotionen, da sind drin Traurigkeit, Schuld, Scham, Gefühl. Ne? Also der Mann hat in dem Fall wahrscheinlich ist traurig, weil er nicht so viel für dieses Kind da sein kann. Hat wahrscheinlich auch ein schlechtes Gewissen, so, ne, dieses
Ganz
zerrissen
bestimmt.
sein. Und dann wird direkt eine Traurigkeit getriggert und Oxytocin ausgeschüttet. So, und wenn das in der Geschichte so ist, dann ist derjenige, der zuhört oder das liest oder sieht in dem Fall, hat dieselbe Reaktion. Ich weiß nicht, ob du den Werbespot kennst von IKEA. Ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt. Den fand ich auch richtig gut. Ich habe selber eine Teenager-Tochter und die haben da Werbung für Küchen. So, du könntest jetzt einfach sagen, so, ja, die IKEA-Küche ist deshalb so gut, weil die ist stabil und die hat diesen, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, aber diesen Stopper, weißt du, wo die Schubladen oder die
Ja.
Türen so langsam zugehen. So könntest du alles erzählen. hättest du wahrscheinlich morgen wieder vergessen. Die zeigen in diesem Werbespot die 14-, 15-jährige Teenager-Tochter, die wegen irgendwas richtig angepisst ist. Die Eltern sitzen am Tisch und sie möchte ihrer Wut Ausdruck verleihen und versucht, diese Türen zuzuschlagen. So, und das geht ja nicht, weil ja dieser Stopper drin ist. Und allein diese Szene, die dann zeigt, wie gut diese Küchen sind, dass selbst wenn diese wutentbrannte 15-Jährige versucht, die Türen zuzuschlagen, dass das nicht funktioniert. Ich glaube, am Ende lachen dann alle und so. Also ist auch richtig gut gemacht. Warum? Weil es mit Emotionen gespielt wird und nicht das Feature erklärt. Also es ist
Ah,
egal, ob man
das
das fürs eigene Produkt oder für einen Werbeslogan oder für einen Spot oder sowas, überall, wo gutes Storytelling drin ist. Und Storytelling heißt nicht, das geht irgendwie über 20 Seiten. Du hast gerade gesagt, die haben 1,5 Minuten gebraucht. Der IKEA-Werbespot ist auch nicht länger. Ja, sobald wir das geschafft haben, ist meine Überzeugung und auch meine Erfahrung, du wirst mehr verkaufen. Leute kommen auf dich zu, weil es attraktiver wird dadurch.
Ja, das wäre dann auch eine gute Überleitung ins Praktische. Also, das haben wir ja schon gelernt, Show, don't tell. Also, zieh die in die Geschichte. Dann haben wir schon gelernt, davor zu sagen, guck dir einfach Alltagsgeschichten an, wahrscheinlich idealerweise deiner Kundschaft. Was ist denn da? Also, die ausgerastete Tochter. Oder hier der Bub, der fragt, ob der Papa ihn noch lieb hat. Oder keine Ahnung, die 5 Wochen Thailand oder so Dinge, die. Kann man das so sagen, vorher, nachher? Was ist jetzt die Ausgangssituation des Kunden und was ist nachher durch den Konsum unseres Produktes, unserer Dienstleistung, unseres irgendwas, was wir da an Added Value reinbringen? Was ist denn nachher anders geworden? Muss man dann zwei Geschichten erzählen, aber vorher, nachher?
Also kann man, ne? Es gibt natürlich diese klassische Heldengeschichte, die wir wahrscheinlich alle schon mal gehört haben, gibt es in jedem Film, in jedem Buch. Viel wichtiger finde ich, wenn man das jetzt auch so fürs eigene Business benutzt, der potenzielle Kunde stellt sich wahrscheinlich oft unbewusst immer drei Fragen. Die eine Frage ist, ist er oder sie da, wo ich hin möchte? Ja, also lebt er oder sie das schon? Kann er oder sie mir zeigen, wie ich da hinkomme? Und die dritte Frage, ganz wichtig, funktioniert das auch für mich? So, und da braucht man nicht unbedingt eine Vorher-Nachher-Geschichte, aber wenn du deinen eigenen Weg zeigen kannst, ist es natürlich immer sehr viel attraktiver. Super einfaches Beispiel. Ich hab Sport und Journalismus studiert, war aber lange Zeit wirklich ganz intensiv im Sport- und Ernährungsbereich unterwegs. Und ich hatte am Anfang oder ja, am Anfang meiner Karriere habe ich Personal Training gemacht, ich habe Fitness-Bootcamps gegeben, also sehr, sehr auf den Fitnessbereich spezialisiert. Und irgendwann hatte ich eine Kundin, die war stark übergewichtig, 20 Kilo, 30 Kilo. Und die sagte irgendwann mal zu mir, weißt du was, Carla, ohne dir zu nahe treten zu wollen, aber du hast doch überhaupt keine Ahnung, wie sich das für mich anfühlt, wenn ich in den dritten Stock die Treppen hochlaufen muss. Und ich dachte in diesem Moment so, ja, verdammt, sie hat recht. Ja, weil ich war nie übergewichtig. Ja, ich war schon immer super sportbegeistert. So, ich weiß, ich konnte mich in diese Kundin nicht reinversetzen. Und das ist das ein Riesenproblem, weil die hat schon gedacht, ah ja, die ist da, wo ich hin will. Ich will auch so fit sein und so gesund und so sportlich. Aber die anderen beiden Fragen, so funktioniert es auch für mich und gibt es einen Weg für mich dahin? Das war für sie mit einem Nein. Ja, weil ich das nicht vorleben konnte. In diesem Fall wäre es viel besser gewesen, ich hätte selber mal 30 Kilo zu viel gehabt und hätte das dann quasi transformiert, weil das sehr viel authentischer wird. Man muss das nicht haben, aber wenn du eine Story hast von dir selber, von ich war angestellt, ich habe 40 Stunden oder 50 Stunden gearbeitet, ich war total genervt, ich hatte keine Kohle, hin zu ich bin jetzt Selbstständiger oder ich bin Unternehmer, ich habe viel Geld, ich habe viel Freizeit, perfekt. Oder eine Kundenreise geht auch.
Ja, das ist
Ne?
das, was die Leute tatsächlich im Moment eher bei mir kaufen, zu sagen, ja, du warst mal so im Stress und hast es anscheinend irgendwie hingekriegt. Aber
Ja.
so 40 Kilo oder 30 Kilo kann ich auch verstehen, wo wir über die Alpen gelaufen sind. Da war ein Teilnehmer, der sagte, du, ich habe bei jedem Schritt 40 Kilo mehr als du.
Ja.
Stell ich, oh ja, stimmt. Also absolut gleiche Story. Das stimmt natürlich auch. Wir hatten ja dieselben 1800 Höhenmeter rauf und 1000 wieder runter oder andersrum. Und bei jedem Schritt 40 Kilo macht echt einen Unterschied.
Sobald
Ja.
der Kunde denkt, der potenzielle Kunde, ja, für die oder für ihn ist es ja leicht, bei mir ist es ganz anders,
Das ist
wird
doch
es schwierig.
verloren.
Ja, wird schwierig, weil wir brauchen dieses Nahbare. Wir wollen dieses von, okay, schau mal, die hat es auch geschafft oder der hat es geschafft und deshalb ist es für mich auch möglich. Ist natürlich, sind immer die besten Geschichten. Ja.
Also wenn jetzt jemand sagen würde, okay, also ich habe doch jetzt verstanden, warum das alles ganz toll ist und warum ich so erzählen muss. Und ich will mich da jetzt annähern. Da gibt es ja wahrscheinlich noch ein paar andere Dinge, außer Leute reinziehen und das in Stories verpacken. Wo kann man sich das denn oder wie kann man sich das denn aneignen, wie das dann für den Tagesalltag im normalen Daily Doing eines Normalunternehmers denn möglich wird?
Unternehmer sein. Leichter. Menschlicher. Nachhaltiger.
Also vollkommen richtig. Ja, ich vergleiche das auch immer mit dem Sport. Das ist wie ein Muskel. So, wenn du die erste Liegestütze machst, wie eine Kundin von mir gesagt hat, ich kann eine halbe, nämlich nach unten. Das ist einfach anstrengend. Ne? So, wir können das noch nicht so richtig. Im Grunde ist es immer üben. Das Erste, was ich empfehle, ist, sich wirklich Alltagssituationen aufzuschreiben, dieses Büchchen mitzunehmen oder ins Handy zu diktieren, ist egal. Hauptsache, die Ideen sind da. So, das Nächste, was ich meinen Leuten immer empfehle, ist zu sagen, okay, nimm einfach mal so eine Geschichte und ich gebe denen am Anfang so einen Leitfaden. Ich persönlich benutze den gar nicht mehr so oft. Das ist eben nur quasi einfach um wie Schwimmflügel. So, ja, da kannst du am Anfang halt auch schon schwimmen, sieht auch schon ganz gut aus. Und irgendwann brauchst du das dann nicht mehr. Und zwar ist es ganz simpel vom Aufbau. Also zuerst musst du natürlich wissen, was willst du verkaufen? Also was willst du anbieten? Was ist dein
Genau,
Angebot? Ne?
was ist die Leistung, was ist das Produkt?
Genau, das müsstest du ja als erstes mal wissen. So, dann suchst du dir eine Geschichte aus. Nochmal, es ist erstmal völlig egal, was das ist. Hauptsache, sie ist irgendwie spannend oder lustig oder interessant. Diese Geschichte nimmst du und überlegst dir als erstes, das ist der erste Teil, einen Hook. Ja, also was ist der Start dieser Geschichte? Was viele machen, du fängst bitte niemals chronologisch an. Ja? Du sagst niemals, weiß ich nicht, vor 2 Wochen bin ich mit meinem SUV zum Aldi gefahren oder so. Das ist schon du brauchst das nicht aufbauen, sondern du nimmst mich direkt mit in die Situation. Etwas, das neugierig macht. Ich könnte zum Beispiel sagen, was der Kassierer beim Aldi gesagt hat, werde ich nie wieder vergessen. So, das wäre zum Beispiel ein Hook, weil ich will dann unbedingt wissen, so was hat er denn
Hat er
gesagt?
denn gesagt,
So,
okay.
ja, also wir brauchen etwas, was die Leute
War
reinzieht.
das halboffene, das Gehirn will das, okay.
Richtig. Ein Hook ist immer entweder, das kann eine Frage sein, das kann provokativ sein, das kann etwas sein, das anders, also gegen den Mainstream geht. Ich habe mal einen Artikel geschrieben mit dem Hook, Joggen macht dich fett. So, super, super angekommen, weil die Leute immer denken so, hä, aber ich habe ja gerade angefangen zu laufen, um abzunehmen. Wieso
Wieso
macht
wird
mich das denn jetzt fett? So,
dicken?
ja, wollen wir das wissen? Dann erzählst du deine Geschichte, ja, immer nach dem Prinzip Show, don't tell. Du erzählst einfach mal. Du erzähl mir von dieser Situation im Aldi an der Kasse. Dann kommt das Learning, so als Brücke oder als Hilfe immer. Warum erzähle ich dir das? Was ist der Grund, warum ich dir diese Geschichte erzähle? In diesem Fall wäre, ja, wenn der Kassierer wissen würde, wie er das finanziell ganz anders aufstellt, wie er gut investiert, dann könnte er auch 5 Wochen nach Thailand oder sonst wohin. Ja, also ich sage dir quasi, warum ich dir das erzählt habe und dann spanne ich die Brücke zu meinem Angebot. Wenn du das auch möchtest, hier ist der Call to Action dann natürlich, schreib mir oder hör dir den Podcast an oder trag dich in den Newsletter ein. Buch dir ein Gespräch oder sonst was. Also sind ganz einfache Sachen. Du brauchst einen starken Hook. Du erzählst mir deine Story. Du sagst mir das Learning daraus. Ja, was hast du gelernt? Warum erzählst du mir das überhaupt? Was soll ich davon mitnehmen? Und dann spannst du die Brücke zu deinem Angebot und sagst mir bitte, das niemals vergessen, was ich tun soll. The Call to Action nicht vergessen. Ich sehe das so oft, wenn Leute machen voll die geile Story und dann hört's auf. So, ohne dass ich weiß, was mache ich denn jetzt? Wie kann ich das denn auch kriegen?
Ja, Call to Action ist ja wichtig. Apropos Call to Action, also wenn ihr jetzt auf die Idee kommt zu sagen, ja, das hört sich alles ganz gut an, was die zwei da erzählen, vor allen Dingen die Carla, aber ich kriege das alleine nicht hin. Die Kontaktdaten von der Carla sind selbstverständlich in den Shownotes verlinkt. Also falls ihr so ein bisschen Support bräuchtet, dann kann die Carla euch natürlich dabei gerne unterstützen. Apropos, du warst ja nicht immer schon Copywriterin und Storytellerin. Du hast ja erzählt, du hast früher Sport gemacht. Wie kommt man denn vom Sport zum Storytelling?
Also ich hab tatsächlich Sport und Sport, Medien und Kommunikation studiert, also im Grunde Sportjournalismus. Also eine Affinität für Schreiben und Kurzgeschichten und
Hattest du schon? Okay.
Romane war schon immer da. Ich habe nur auch diesen ganz großen Glaubenssatz gehabt, wie viele, naja, vom Schreiben kann man nicht leben. So, ne, das ist irgendwie ganz nett, da müsstest du aber, wenn, musst du dann halt schon irgendwie J.K. Rowling sein, dass du da wirklich Kohle mitmachst. Und ich hatte immer schon diesen Unternehmerdrang, obwohl ich ein Beamtenkind bin und da sehr viel Gegenwind immer bekommen habe. Und ich dachte, okay, wo kommt das her? Weil in den Genen liegt es definitiv nicht. Und ich habe dann mich eher für diese Sportrichtung entschieden. Ich mache heute ja selber privat auch noch. Ich trainiere 6-mal die Woche, also ich bin super sportbegeistert. Ich war es nur irgendwann, muss ich dir ganz ehrlich sagen, müde, den Leuten zu zeigen, wie sie richtig Kniebeugen machen oder wie sie genügend Proteine essen. So, mich hat das gelangweilt. Und ich war da so ein bisschen, ja, drüber irgendwie. Zwar die Luft war raus. Und dann habe ich irgendwann beschlossen, okay, ich nehme die andere Leidenschaft, mache das jetzt beruflich und mache Sport quasi nur noch privat. Und ich habe da dann gemerkt, okay, das ist nicht so selbstverständlich. Das ist ja oft so, wenn man was gut kann oder das die eigene Geniezone ist, dass man meint, so alle können das.
Nein, natürlich nicht. Ja, klar, aber die
Und ich,
Gefahr ist groß, genau.
ja,
Wenn
genau.
es das Wasser ist.
Ja, und dann habe ich das angefangen umzusetzen, dann for you, für andere. Oder ich habe das beigebracht, was mir am meisten eigentlich noch viel mehr Spaß macht. Und dann kam wahnsinnig gutes Feedback. Ne? Dass die Leute gesagt haben, oh, das ist so cool, ich hätte das selber nie so hingekriegt oder ich habe da so wahnsinnig viel gelernt, bis mir dann bewusst wurde, okay, Storytelling ist tatsächlich auch im Business-Kontext etwas, das so wahnsinnig viel Unterschied macht, auch vom Gehalt, ja, oder auch von dem, was du am
Ja,
Ende
klar.
an Umsatz hast. Weil eine Kundin, da haben wir nur eine andere Geschichte erzählt auf oder überhaupt eine Geschichte in ihrem Social Media Post und auf ihrer Webseite. Und die hat ihren Monatsumsatz von 60.000 auf 120.000 verdoppelt innerhalb von 4 Wochen. Also nur durch eine Geschichte. Ja, nur um das mal auch an Zahlen festzumachen. Ja, und dann habe ich selber gemerkt, okay, da ist sehr viel mehr drin, als ich selber dachte, weil das ist gar nicht so selbstverständlich.
Also, wenn du mit der Erfolgsbeteiligung nachgedacht
Ja,
hast.
das habe ich leider verpasst. Also ich habe zwar auch ein paar tausend Euro daran verdient, aber die Beteiligung wäre geiler gewesen, ja.
Du bist, glaube ich, den ersten Mensch, der mal demnächst Funnels baut, der sich auf eine Erfolgsbeteiligung eingelassen hat. Mal gucken, weil dann haben wir ja die gleiche Interessenslage. Das ist immer zu gucken, empfehle ich ja den Leuten, versuch Einkommensmodelle so hinzukriegen, dass du an den Mehrwerten so lange beteiligt bist, wie die auch wirken.
Ja.
Gegen Geld verkaufen ist ja wieder eine ziemliche Sackgasse. Dann haben wir ja auch im Vorgespräch geklärt, du bist ja eine sehr weltangeschaute Dame. Man sagt ja immer, man kann mit Menschen nur über Weltanschauungen reden, die die Welt auch angeschaut haben. Und dabei ist ja immer eine wichtige Erfahrung, jedes Land ist ja anders und man muss sich da immer neu reinversetzen, so wie auch jeder Kunde neu anders ist und jede Unternehmerstory eine andere ist. Muss man sich ja reinversetzen. Wo warst du überall schon weltweit, jahrelang? Wo hast du denn schon gelebt?
Ja, also ich habe tatsächlich da war ich Anfang 20, also mit dem Studium noch gar nicht ganz fertig, war ich mit meinem damaligen Freund, heutigen Mann, in Südafrika, in Kapstadt und später noch 2 Jahre in Johannesburg. Immer weil er, oder wir sind sehr viel rumgekommen, weil er damals für die Fußball-WM gearbeitet hat. Also wir waren quasi immer da, wo gerade Fußball-WM war. Später dann in Brasilien 3 Jahre und dann haben wir ein Haus gekauft in Portugal, waren da auch noch mal 2 Jahre und erst als meine Tochter eingeschult wurde, sind wir zurück nach Deutschland und sind jetzt am Bodensee. Und wie du gerade schon gesagt hast, ja, du nimmst halt unheimlich viel mit. Also Reisen ist cool, ich liebe zu reisen und trotzdem ist es noch mal was anderes, wenn du irgendwo 2, 3, 4 Jahre lebst, weil du passt dich an. Also ich kann
Auch
mich
sehr
noch
ganz anders in Land. Das ist
genau,
das Beste, was man
du
machen
nimmst
kann.
das.
Einfach mal.
Ja, und ich kann mich noch erinnern, also Südafrika hatten wir noch keine Kinder. Und ich habe mich da wahnsinnig wohl gefühlt. Also
Cape Town ist ja eine irre Stadt. Ja.
ja, also unfassbar cool. Ich werde dann auch immer gefragt, ja, ist es nicht gefährlich? Ja, also ich meine, wenn du absolute Sicherheit willst, glaube ich, musst du irgendwie in Deutschland und der Schweiz bleiben. Aber es ist auch
Du hast es dir was nicht an Joburg umziehen.
Genau, aber es ist auch nicht so, dass du in Johannesburg aus der Haustür rausgehst und du hast eine Knarre am Kopf, ja. Also ganz so extrem ist es ja auch nicht. Da leben ja auch Menschen. Aber klar, du musst dich natürlich an bestimmte Regeln halten. Ich weiß noch, ich hatte dort ein kleines, also wir hatten einen riesengroßen, fetten Land Rover und ich hatte noch ein kleines Auto, um halt so durch die Stadt zu kommen, weil der Verkehr in Johannesburg ist die Hölle. Und ich weiß noch, dass ich hatte dann ja auch dort Freunde und die haben mir gesagt, so, okay, wenn sobald es dunkel ist, fährst du über diese rote Ampel drüber? Und für mich so als Mitteleuropäer, ich habe ja auch in Deutschland Führerschein gemacht und so, nicht, dass ich kann jetzt nicht einfach über eine rote Ampel drüber fahren. Also mich an bestimmte Regeln zu halten, die unseren Vorstellungen komplett widersprechen, habe ich natürlich ein bisschen gebraucht. Aber auf der anderen Seite fand ich es viel schwieriger, nach den 3 Jahren wieder zurückzukommen. Da waren wir nämlich noch mal ein halbes Jahr in Deutschland. Und mein Mann ist aus dem Schwabenländler, ne, von Stuttgart. Und wir haben halt so einen Übergang gebraucht, bis es dann nach Brasilien ging. Und ich weiß noch, ich habe dann angerufen überall, weil wir eine Wohnung gesucht haben. Und die Leute dort haben mir dann gesagt, so, ja, also sie können sich die Wohnung schon anschauen. Aber wichtig ist uns auf jeden Fall vorher schon klar zu machen, dass sie sich bitte an die Kehrwoche halten. Ich weiß noch, ich habe zu meinem Mann gesagt, so, ich schaffe das nicht. Ich pack das nicht. Wir kommen gerade aus dem Land, da haben Leute zum Teil keinen Strom und kein Wasser. Ich kann mit diesem Konzept Kehrwoche, das ist für mich irgendwie so, als konnte ich vorher schon nichts mit anfangen, aber nach 3 Jahren Afrika dachte ich so, ich bin im falschen Film. Also, naja.
Ja, mit den roten Ampeln ist echt gewöhnungsbedürftig. Ich hatte mal geschäftlich in den Philippinen zu tun und dann die Auftraggeberin, die rief dann an, oh, always would you like to come to an informal dinner? Und dann hat sie ein Auto geschickt. Und wir haben vom Hotel abgeholt. Klack, klack, alle Türen verriegelt. Also rote Ampeln hatten die nicht im Programm. Die haben anscheinend nur ein Schild, da fällt das nicht auf.
Ja.
Das ist so krass. Nee, wir halten hier nirgendwo an. Ich bring dich lebend zu meiner Auftraggeberin. Weil wenn dann eine Ampel steht, sie reißt die Tür auf, dann, aber jetzt haben wir auch ein paar Bilder im Kopf. Es wird ja meistens nicht passieren, aber das eine Mal reicht ja.
Ja, wobei, ja, also wir sind da tatsächlich auch immer sehr, also unbeschadet einfach durch diese Afrika-Zeit gekommen und viele, viele tolle Erlebnisse gehabt. Aber wir hatten auch einen Bekannten und einen Freund, der hat für ein Autohaus gearbeitet in Johannesburg. Und die sind natürlich dann auch teilweise, ich weiß gar nicht mehr, was für eine Marke, aber irgendwas Teures, Großes. So, und der wurde einmal pro Woche war ein Auto weg. So, und er hat dann auch gesagt, ich habe keinen Bock mehr darauf. Es kann ja nicht sein, dass ich jedes Mal, wenn ich das irgendwo hinfahre oder ne, zu Kunden fahre oder so, die sind natürlich schon darauf bedacht, dann dir das Auto dann halt zu klauen. Und
Ja,
das.
nochmal. Also ich kann auch nur sagen, ich war ein paar Monate mit einem kleinen Auto im südlichen Afrika unterwegs, in Namibia und in Botswana und in Simbabwe und keine Ahnung was. Ich hatte keine einzige kritische Situation mit irgendwelchen potenziellen, weiß ich nicht. Wir waren überwiegend im Land unterwegs. Joburg, Stadt Mitte, nachts habe ich mir geschaut.
Ja, das muss man jetzt auch nicht
Aber
unbedingt.
Kapstadt fand ich damals
Ja.
extrem angenehm und sicher und im restlichen Land, also da würde ich nicht ist, dass wir falschen Schatten auf Südafrika oder südliches Afrika werfen. Aufpassen lohnt sich überall und man kennt auch überall so Storys. Aber zurück zu den anderen Storys. Also ich habe da ein bisschen den Hintergrund, dass die Gala durchaus in der Lage ist, sich in neue Situationen so reinzudenken. Das war einfach nur ein kurzer Ausflug. Weil ich finde tatsächlich, das mit der Weltanschauung, das ist extrem wichtig, dass man da den Weitblick hat. Wenn wir jetzt zum Ende unserer Podcast-Folge noch 3 Tipps mit auf den Weg geben würden, wenn jemand sagt, ja, mit den Storys, das sehe ich schon so, was wären da so 3 Tipps, mit denen man sofort anfangen könnte? Könnte auch noch mal wiederholende Zusammenfassung sein, weil ich glaube, eigentlich haben wir ja schon ganz gute.
Ja.
Wegebedarf. 3 Tipps für dich.
Ja, also der erste ist definitiv, fang an, Geschichten zu sammeln. Also das hatte ich ja schon gesagt. Also pack dir so ein kleines Heftchen, gibt es ja in jedem Schreibwarenladen, es kann auch so ein Vokabelheft oder sowas sein. Nimm das mit, weil das für mich gibt es auch nichts Schlimmeres, als wenn ich was sehe, denke, oh, das wäre eine geile Story. Und dann ist das weg und das kommt auch nicht mehr wieder. Wenn du das einmal wieder vergessen hast, dann ist das weg. Und ich finde das ganz furchtbar, wenn ich dann denke, ah, oh, das wäre super gewesen, aber ich finde es nicht mehr. Es ist in meinem Kopf irgendwo verschütt gegangen. Also unbedingt anfangen, Sachen
Haben wir Geschichten?
aufzuschreiben. Alles, egal. Du kannst später immer noch sagen, dass das passt nicht. Ja, das ist wie wenn du töpferst, du brauchst halt möglichst viel Ton. Ob du den dann am Ende benutzt, alle komplett oder nicht, ist egal, aber du brauchst das Material. Also das ist der erste Tipp.
Das ist super.
Der zweite Tipp ist, kümmere dich um den Hook. Der Hook ist das Allerwichtigste. Selbst wenn der restliche Text jetzt vielleicht noch nicht so qualitativ mega hochwertig ist, der Hook ist das Wichtige. Wenn du den Hook auf Deutsch gesagt verkackst, dann liest auch niemand den restlichen Text. Also guck dir Geschichten auch an. Ich gucke teilweise auch wirklich in Bücher. Was ist die erste Zeile? Das können auch Klassiker sein. Hier George Orwell, 1984 ist irgendwie, es war ein kühler Tag im April und die Uhren schlugen 13. So, super Hook, vielleicht nicht mal ganz zeitgemäß, aber warum? Weil einfach klar wird, so, okay, Uhren können keine 13 schlagen. Also in dem Moment, wo wir irgendwie was haben, was anders ist, niemals chronologisch anfangen, direkt reinschmeißen. Ich sag immer so, der Mord passiert auf der ersten Seite. Wenn du erst 20 Seiten über den Sonnenuntergang schreibst, dann liest niemand mehr.
Bin
So,
ich
also
hinweg.
das, ne, das wirklich das Wichtigste am Anfang, das um die Aufmerksamkeit
Also
zu
das
bekommen.
Gehirn irgendwie einsammeln, den Hook, den Haken
Ja.
dranhängen, den positiven Stolperer, wo bleiben die Leute hängen,
Richtig,
wo
ganz
stolpern die
wichtig.
drüber? Okay.
Und der dritte Tipp ist definitiv zu schauen, okay, wie kannst du die Brücke zu deinem eigenen Angebot spannen, ohne mir irgendwelche Features zu erzählen. Weil mir ist völlig egal, ob es in diesem Mentoring jetzt 3 oder 4 Live-Calls gibt oder eine Q&A-Session oder sonst was, sondern der Fokus ist immer darauf, was habe ich denn davon? So, und viele Leute sprechen in Worthülsen. Die sagen dann so, ja, dann, wenn du in meinem Mentoring, dann entfalten wir dein volles Potenzial. Hä? Was? Also es ist einfach nur eine Worthülse. Ich möchte ganz konkret wissen, was ist es denn? So, wenn ich zu dir komme, weiß ich, okay, ich kann vielleicht Summe X an Steuern sparen. So, ja, das ist ein konkretes Ergebnis. Und emotional, was mache ich dann? Das hast du auch so schön am Anfang mal in einem Call gesagt. Ja, dann habe ich mehr Zeit. So, ich brauche nur noch ein halbes Jahr arbeiten statt ein ganzes. Oder ich habe einfach so viel mehr Geld, dass ich mit meiner Familie einen tollen Urlaub machen kann oder so. Also wir wollen immer das Ergebnis haben. Das Ergebnis ist immer irgendeine Form von emotionalem Ergebnis. Aber
Ja,
wir wollen.
tatsächlich seit ja, irgendwann habe ich das ja mal intuitiv angefangen zu sagen, was heißt, wenn nur 10% Steuern zahlen? Das heißt tatsächlich, dass wenn du nicht mehr bis Ende Juli, Mitte Juli sondern, oder Ende Juni, sondern nur bis Ende Januar für den Fiskus arbeiten musst, hast du per se 5 Monate mehr Zeit. Also jetzt mit den Kinder vom Ponyhof abholen, Reisen machen. Oder du hast den doppelten Outcome auf dem Konto oder irgendwo dazwischen, aber irgendwo hast du ja einen riesen Impact. Und 10% Steuern hört sich irgendwie scheiße langweilig an. Aber 5 Monate mehr Zeit und Zeit für die Kinder, für die Family, für Reisen, für das Leben zu leben, wo man Bock drauf hat. In kurzer
Ja,
Werbeblock.
aber es genau
Aber
passt.
natürlich ist genau das, was wir ja eigentlich erzählen wollen, sagen, wie cool das ist, wenn man einfach die Kinder vom Kindergarten abholen kann oder die Enkel betreuen oder irgendwas. Und man hat jetzt gar nicht schlechtes Gewissen, weil die Arbeit liegen bleibt, weil sie ist erledigt. Weil du musst gar nicht so viel mehr arbeiten, weil einfach den größten Kostenblock deines normalen Geschäfts, 30, 40, 50% Abzüge hast du nicht mehr. Und das macht natürlich einen riesen Unterschied. Sonst könnte ich ja nicht so entspannt hier stehen und Podcast aufnehmen, wenn ich nicht wüsste, dass das am Ende bei mir die letzten 20 Jahre nur im Mittel 10% war. Das ist so einfach Geld, was abgebucht wird. Aber ich freue mich jedes Mal, dass es so wenig ist.
Ja, total. Und da gibt es auch das, was du gerade gesagt hast, ne? So, ich habe dann mehr Zeit mit den Kindern oder mit den Enkeln. So dieses, ich kann vielleicht auf das Fußballturnier von meinem Sohn, ohne dass ich das Gefühl habe, ich müsste jetzt ja eigentlich noch viel mehr arbeiten oder
Genau,
jeden
das sind so die
Tag Calls
Sachen.
oder so. Das sind immer Sachen, die sind emotional. Oder viele Leute sagen, okay, ich hätte gern mehr Geld, weil ich würde so wahnsinnig gerne dieses Auto fahren oder ich würde so wahnsinnig gerne mal eine Weltreise machen oder sonst was. Aber es ist, die Ziele können unterschiedlich sein. Aber ich gebe als Tipp immer, frag dich, was dein Wunschkunde oder deine Wunschkundin, was wünscht die sich? Wenn niemand steht morgens auf und denkt so, boah, ich hätte jetzt voll Bock, nur 10% Steuern zu zahlen.
Niemand.
Ja, das ist ja kein nicht der Gedankengang. Aber sie wünscht sich vielleicht, okay, ich hätte heute echt Lust, mal einen Nachmittag mit meinen Kindern in den Zoo zu gehen. So. Und dann ist das, was du
Das
machst,
sagt
das
mir mit
ist
dem Fußball, wie viel
ja.
Fälle, auch wenn es am Ende nervt, dass man jedes Wochenende da am Samstag am Fußballplatz stehen muss, am Rand und mit anderen Leuten irgendwie über Fußball philosophieren. Aber ziehen wir das mal ab. Wie viele Leute würden gerne von ihren Söhnen hören, dass es toll war, dass der Papa immer da war? Und dass der einen unterstützt hat und hin und her gefahren. Und es gibt halt viele Eltern, die sagen, nee, da habe ich keine Zeit für, weil keine Ahnung, tausend Gründe, die alle nachvollziehbar sind. Aber wie toll ist es, wenn Kinder erzählen können, mein Papa war immer da.
Ja.
Beim Reitturnier, beim Fußball, wir waren Eis essen, wenn schön Wetter war oder so. Das sind schon geile Geschichten.
Ja,
Um es mal
total.
so anzugucken.
Total. Und das ist immer das, was hinten dran steht. Also sich immer zu fragen, hey, was wünschen die Menschen sich wirklich, wenn sie das haben? Ne? Du gibst ihnen das Tool, das Mentoring oder das Coaching oder das Produkt ist ja nur das Tool. Was wünschen die sich? Auch hier aus dem Fitnessbereich hatte auch mal eine Frau, die war 60 plus, 65 irgendwie so in dem Dreh und die wollte auch gerne abnehmen. Und ich habe dann auch immer gefragt, so, warum möchtest du das denn? Und dann da hat sie dann gesagt, ja, weil ich habe zwei kleine Enkel und die haben so ein Temperament und ich merke immer so, ich komme nicht hinterher. Ich kann mit denen nicht verstecken oder fangen spielen, weil ich bin nach 5 Minuten außer Puste und dann bin ich immer die dicke Oma, die auf der Bank sitzt und das will ich nicht sein. So, das ist ein super Grund.
Antrieb.
Ja, das ist ein super Antrieb. Und da muss man sich immer fragen, okay, was ist denn das, was mein Kunde wirklich möchte? Emotional, was ist denn das Ergebnis? Und wenn du schaffst, das zu kommunizieren, dann ist super. Also du hast dann genügend Ideen durch dein Heftchen, du hast einen geilen Hook, und dann schaffst du es auch noch, das Ergebnis zu kommunizieren und nicht das Tool, nicht die Features, dann kann eigentlich gar nichts schief gehen.
Also wenn bei euch, liebe Hörer, jetzt die Köpfe ähnlich rauchen wie meiner, wie ich gerade jetzt versuche, parallel denken, irgendwie alle möglichen Stories schon wieder in Stories zu verpacken, dann haben wir, glaube ich, das Ergebnis der heutigen Podcast-Folge erreicht. Wegebedarf, also es gibt immer was zu tun, vor allen Dingen in der eigenen Positionierung. Und wenn es das Leben dann leichter macht, was ich immer hoffe, und wenn Menschen dann über gute Geschichten dann einfach einen riesen Mehrwert von dir kriegen, jo, dann würde man sowas sagen wie, sorry, geiler Scheiß. Den hätten wir gerne. Lieben Dank, Carla, für die intensiven Insights. Und ihr wisst ja, wo ihr die Carla Gerla findet. Links in den Shownotes. Und wenn ihr Fragen habt, meldet euch über mich oder bei der Carla direkt. Und dann stellen wir den Kontakt gerne her. Oder ihr habt den natürlich auch schon gleich direkt. Dann seid 2 Wochen wieder dabei, wenn es wieder den nächsten Wegebedarf gibt. Und ansonsten, ja. Dir eine gute Zeit und Carla, ganz herzlichen Dank.
Tausend Dank, hat Spaß gemacht.
Du hast noch mehr Wegebedarf? Was brauchst du, um dein Unternehmersein leichter, menschlicher und nachhaltiger zu gestalten? Abonniere unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen.
Denke bitte an eine ehrliche Bewertung der Folge und leite den Podcast gerne an andere Unternehmermenschen weiter, damit sie auch von den Tipps und Ideen profitieren.
Magst du mehr von Ulrich haben? Ihn live erleben? Melde dich gerne, wenn du Ulrich für dich als Coach oder Mentor gewinnen magst. Oder wenn du ihn als Speaker, Moderator oder Trainer zu deiner nächsten Veranstaltung einladen magst, um von seinen pragmatischen Out-of-the-Box-Impulsen zu profitieren.
Von Unternehmer zu Unternehmer. Auf Augenhöhe. Nutze mich gerne für deinen individuellen Weg als Mentor und schließe dich gerne eine unserer Hike und Strike Jahresgruppen für Unternehmermenschen an. Du kennst ja mein Motto, lieber barfuß am Strand als Anzug im Hamsterrad.